in Kooperation mit dem Radio Frei, dem Frauenzentrum Brennnessel und dem LSVD Thüringen. Und ja, ich freue mich sehr, die Moderatorin Jenny Renner begrüßen zu dürfen und die tollen Referentinnen Christine Klapper und Stefanie Kuhn. Und ja, ich wünsche uns eine spannende Veranstaltung, was sie auf jeden Fall wird, wie ich euch kenne. Und genau, und dann auf jeden Fall noch eine schöne Party und genau, wo wir dann schön feiern können. Und danke nochmal auch an alle, die bisher mitgeholfen haben, den Abend zu gestalten und es auch noch den ganzen Abend über tun werden. Ja.
Danke, Laura. Es war übrigens Lauras Idee mit den Veranstaltungen, das muss man mal dazu sagen. Deswegen haben wir es uns auch nicht nehmen lassen, ihr das zu überlassen. Nun zu den zwei Frauen neben mir. Links neben mir sitzt Stefanie Kuhn, Herausgeberin des Buches Lesben raus. Stefanie kommt aus Berlin, ist Journalistin, Autorin und Projektmanagerin und befasst sich schwerpunktmäßig mit Genderpolitik, Lesbengeschichte und auch Lesbenkultur, lesbischen und schwulen Biografien, LSBTTIQ, Menschenrechten und antifeministischen Rechtspopulismus.
Es ist echt ein Antifeminismus.
Und genau aus diesem Grund hat Stefanie auch einen tollen Text mitgebracht, der sich genau auch darum dreht, Rechtspopulismus. Und ich möchte jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen, deswegen viel Spaß.
Guten Abend. Ja, der Text ist einer von 33 Texten, die insgesamt in dem Buch drin sind. Und wenn wir über lesbische Sichtbarkeiten sprechen, dann müssen wir eigentlich auch über Alice Weidel sprechen, eine der, ich würde sagen, sichtbarsten Lesben in diesem Land, auch wenn sie sich selber nicht lesbisch nennt. Das wollte niemand so richtig machen, deswegen habe ich es geschrieben. Und der Text heißt dann auch Der bizarre Elefant im Raum. Und die Geschichte davor war, ich bin von einer Zeitung beauftragt worden, sozusagen Kurzporträts zu machen von lesbischen Frauen, die AfD-nah sind oder halt eben auch sich in der AfD engagieren. Und habe mich dann mit einigen halt unterhalten. Zum Teil über Facebook-Gruppen und mit zweien habe ich mich auch in Berlin auf einen Kaffee getroffen. Und ich war relativ erschüttert. Also ich bin auch nicht naiv. Ich weiß, dass Menschen irgendwie nicht nur doof sind und nicht nur nett sind. Und als Journalistin habe ich natürlich auch einen ganz klaren Abstand halt eben dazu. Aber ich fand es dann schon sehr erstaunlich, wie die Anschlüsse zustande gekommen sind, dass halt eben diese Frauen meinen, dass es kein Widerspruch ist, halt eben in der AfD zu sein und lesbisch zu leben. Ja, und davon handelt unter anderem dieser Text, um es irgendwie, das ist der einzige Zeitungsbeitrag, den ich jemals danach abgelehnt habe und gesagt habe, nee, ich mach's nicht. Wollte aber mit dem ganzen Material dann halt eben doch was machen und dazu kam das dann. Also, der bizarre Elefant im Raum, wie die Marginalisierung lesbisch-feministischer Themen diejenigen stärkt, die sie bekämpfen. In den letzten Jahren hat in der Community erst schleichend und dann lauter werdend eine Entsolidarisierung stattgefunden. Lesben, Schwule und Transpersonen wenden sich gegen die Community, nennen sie im Extremfall links-grün versifft, politisch korrekt oder islamverherrlichend. Das viel gefeierte und leichtfertig beschworene Wir hat das Vertrauen in sich selbst als sicherer Ort für die eigene Identität verloren. Natürlich hat es immer rassistische und antifeministische Lesben, Schwule und Transpersonen gegeben. Doch diese Diagnose taugt ohne selbstkritische Aufarbeitung nur dazu, die Fronten wir Guten gegen ihr Schlechten herzustellen. So können sich die einen als VerfechterInnen der richtigen Seite fühlen und die anderen sehen sich als Renegaten, als Rebellinnen und Wahrheitsverkünderinnen mit dem Ergebnis, dass sich beide Seiten als Abgrenzungsfolien brauchen, ja sogar voneinander abhängig machen. Jede Seite hält sich für richtig, weil sie die andere Seite für falsch hält. Die eigene Aufwertung gelingt nur über die Produktion des anderen bei gleichzeitiger Abwertung. Bisher konnte das Phänomen der sichtbaren Schwulen in der rechtspopulistischen AfD, man darf ja jetzt auch rechtsextrem sagen und rechtsextremistisch, da durfte man damals nicht, AfD als tradierte Männerbündelei wegdiskutiert werden. Frauen sind aber nicht die besseren Menschen. Auch als benachteiligte knappe Mehrheit wirken sie systemunterstützend. Das entlastet selbstredend keinen schwulen Rechten, aber die zunehmende lesbische Präsenz in der Nähe oder direkt im Rechtspopulismus muss thematisiert werden. Spätestens nach dem kometenhaften Aufstieg Alice Weidels zur Spitzenkandidatin in dieser Bundestagswahl 2017. Der Text ist aus dem letzten Jahr. Die AfD hat geschafft, was keiner anderen Partei bisher gelungen ist. Eine Lesbe mit einer Regenbogenfamilie und einer POC-Lebensgefährtin als Spitzenkandidatin einzusetzen. Zudem ist ihr Kernthema Ökonomie eine Kompetenz, für die die anderen Parteien gewöhnlich Männer als Experten einsetzen. Und wenn sie in einer Talkrunde sich einer männlichen Übermacht von politischen Gegnern gegenüber sieht, dann lässt sie sich nicht manipulieren oder auf Nebengefechte locken, im Gegenteil. Sie gewinnt den verbalen Faustkampf in Mimik und Gestik. Das selbstgefällige Dominanzgebaren und die abfälligen Rhetoriken der Männer werden durch den Kontrast erst scharf gestellt. Wenn da Experten und Politiker auf Alice Weidel einreden, als wäre sie ein dummes Mädchen, wird deutlich, dass es offenbar viele Männer in den großen Parteien immer noch nicht geschafft haben, Frauen für ihre Inhalte zu kritisieren und nicht für ihre Geschlechtszugehörigkeit. Alice Weidel tut ihnen nicht den Gefallen, sich zum Mädchen in Anführungsstrichen zu machen, also über ihr Geschlecht abwerten zu lassen. Sie ist aggressiv, feste Stimme, direkter Blick und kein Lächeln, keine defensiven und relativierenden Füllwörter. Es ist dabei leider auch zweitrangig, welche Inhalte sie vertritt. Politik ist längst zu einem Personenmarketing geworden. Affekte und Emotionen scheinen bedeutender als Inhalte geworden. Auf der falschen Seite der Politik eine erfolgreiche Lesbe stehen zu sehen, das muss einer Community, die sich als antirassistisch, antisexistisch und linksliberal versteht, doch wehtun. Aber eben diese Community hat auch versäumt, aktiv darauf hinzuarbeiten, dass es ausreichend lesbische Expertinnen gibt, die sich in ihren Feldern behaupten und Karriere machen können. Die Normalisierung lesbischer Sichtbarkeit ist keine unerfüllbare Förderung. Das Phänomen Alice Weidel funktioniert nur, weil sie eine Ausnahme ist und auf der Seite der Emanzipation so eine Leerstelle sichtbar geworden ist. In verschiedenen Facebook-Gruppen sammeln sich Lesben und haben die Themen gefunden, die sie an die reaktionäre Partei anschließt. Die Angst vor einer Islamisierung, sexuelle Ausbeutung von Minderjährigen und die Angst vor Übergriffen und Vergewaltigung. Es wird Unmut geäußert, dass sich in der Community besorgt darüber gezeigt wird, dass POC nachts über den auf den Straßen schutzlos vor rassistischen Übergriffen sind, wohingegen die Schutzlosigkeit von Frauen, also auch Lesben, als Normalzustand unkritisiert bleibt. In diesem Vakuum, das die Unsichtbarkeit der Gewaltform Sexismus produziert, entstehen fatale Opferkonkurrenzen, die von einigen Playerinnen geschickt genutzt werden. Ob das nun die Hetze der AfD ist oder eine feministische Zeitschrift wie Emma, die jüngst in einem Beitrag zu den Dyke Marches diese als Proteste gegen die Silvesternacht in Köln beschrieb und damit in ihrem Sinne ideologisierte, bleibt sich gleich. Diese Silvesternacht ist längst als Synonym für die grundsätzliche Bedrohung aller Frauen durch den muslimischen Mann eingeführt. Dass in der Woche der Eheöffnung Alice Weidel das Thema Gleichstellung mit einer ihr typischen Hetze gegen Geflüchtete verband und man gegen die Bundestagsentscheidung vor das Bundesverfassungsgericht ziehen wolle, hat dem lesbischen Stammtisch gepostet keinen Abbruch getan. Im Gegenteil. Das erklärt sich auch daraus, dass vielen feministischen Lesben die Ehe nie wichtig war und gerade diese Institution als Ende persönlicher Freiheit für Frauen, aber nicht für Männer gesehen wurde. Den Ausrufen von wichtigeren Themen seitens der AfD-Parteivorsitzenden konnte an dieser Stelle sogar zugestimmt werden. Mit einer Community, der die Beseitigung eines Unrechtes so elementar wichtig war, wollte man sich an dieser Stelle trotz Verbesserung der eigenen Entscheidungsfreiheit offenbar nicht solidarisieren. In einschlägigen Facebook-Foren verbinden sich die Schreckensszenarien der AfD-Sympathisantin mit Verlinkung zu diversen Artikeln der Emma, die auf ihre Weise mit einem Dossier zu angeblichen Denkverboten an der Uni, das ist die Ausgabe Juli, August 2017, Kerben beschlägt, die auch Rechtspopulistinnen wie die antifeministische und homophobe Autorin Birgit Kelle bearbeiten. Kritisiert wird eine Gender-Debatte, die für Außenstehende nicht mehr nachvollziehbar sei und eine Political Correctness, deren Jargon bereits als absurde Fremdsprache empfunden wird und die jede Debatte verhindere. Es war schon immer ein Problem linker Politiken, eine elitäre Sprache auszubilden, die den Zugang zu den fortschrittlichen Inhalten erschwerte. Ein tiefes Misstrauen gegenüber der Akademie, die Frauen den Zugang zur Definitionsmacht über das eigene Leben erschwert, hat es auch schon immer gegeben. So groß die Freude in den 1970er und 80er Jahren über die ehemaligen Women's Studies war, sieht man sich jetzt von Gender Studies, in denen weiße heterosexuelle Männer die Feminismus- und Homosexualitätengeschichte in Abwesenheit von Lesben zu ihren Karrierethemen gemacht haben, verraten und verkauft. Lesben sehen sich plötzlich mit Vorwürfen konfrontiert, die angesichts ihres Alltagserlebens völlig absurd klingen. Etwa wenn deutschen weißen Lesben eine grundsätzliche Transfeindlichkeit oder Rassismus unterstellt werden. Oder die Geschichte lesbischer Frauen eine erneute Unsichtbarmachung erfährt, indem selbst der Begriff Lesbe als nicht inklusiv verworfen und mit dem unspezifischeren Queers überschrieben wird. Oder wenn in der mitunter dogmatisch geführten Diskussion um genderneutrale öffentliche Toiletten berechtigte Befürchtungen um die eigene Sicherheit als transphob vom Tisch gewischt werden und denjenigen, die sich bedroht fühlen, zusätzlich eine ideologische Mittäterinnenschaft an Gewalt gegen Transpersonen unterstellt wird. Wenn dann noch die Emma lesbische Wissenschaftlerinnen wie Judith Butler und Sabine Haag als Sargnägel des Feminismus diffamiert, dann rücken Rechtspopulismus und bürgerlicher Feminismus gefährlich nah zusammen. So bizarr diese unterschiedlichen Komplizenschaften sind. Es gibt Lesben, die sich von rechten Strömungen gesehen und verstanden fühlen. Und es ist ein trauriger Fakt, dass Lesben und ihre Themen zunehmend unsichtbarer in einer Community werden, die sich ohnehin nur marginal um die Mehrfachdiskriminierung von Lesben als Homosexuelle und Frauen schert. Die Debatten um eine Community-Selbstverständnis und politische Strategien und Zielsetzungen werden weitgehend in Abwesenheit von Lesben geführt. Und je unsichtbarer Lesben in diesen Zusammenhängen werden, desto sichtbarer werden sie im Rechtspopulismus. Im Ergebnis wird die LSBTTIQ-Community als frauenfeindlicher und autoritärer gesehen als die AfD. Da ist etwas ganz gründlich schiefgelaufen. Man könnte sich jetzt zurücklehnen und sagen, die AfD schafft sowieso keine Regierungsbeteiligung oder wird die Rolle einer nervigen und unprofessionellen Opposition spielen. Oder bis sie sich halt eben selbst kannibalisiert hat. Oder dass die wenigen AfD-Lesben eben eine kleine Gruppe von Verknusperten sind. Das löst aber das Problem nicht. Das hat man von dem Symptom Donald Trump auch geglaubt. Entscheidend ist, dass rechte Homosexuelle und Transpersonen der Mehrheitsgesellschaft eine Liberalisierung reaktionärer und menschenfeindlicher Politiken vorgaukeln. Rechte Lesben lassen diese antifeministische Partei wie ein Quell der Geschlechtergerechtigkeit dastehen. Ihre Sichtbarkeit lässt auf indirektem Weg die AfD sogar weniger sexistisch und rassistisch aussehen, obwohl Rassismus und Sexismus der Klebstoff bisher unmöglich geglaubter Allianzen ist. Mit Alice Weidel als Symbolfigur ist das gelungen. Eine bloße Parole wie Bunt gegen Braun kann das Problem des Rechtsrucks auch bei Lesben nicht bannen. Das hat sich in den letzten Jahren als kontraproduktiv erwiesen. Hier haben Lesben die Community als Wahlheimat akzeptierender Vielfalt aufgegeben und das Vertrauen verloren. Ihre Dämonisierung oder Verspottung bestätigt sie nur in ihrer Entscheidung. Um sich selbstkritisch mit den Ursachen zu beschäftigen, muss man keinen AfD-Stand bei den lesbisch-schwulen Straßenfesten zulassen oder sich mit dieser Partei beschäftigen. Es darf selbstredend nicht aufgegeben werden, sich eindeutig gegen Rassismus zu positionieren. Doch muss auch die Frage gestellt und offen diskutiert werden, wie Sympathien für eine Partei wie die AfD überhaupt innerhalb einer inklusiven Community entstehen können. Sexismus konsequent zu bekämpfen und eine tatsächliche Gemeinschaft herzustellen, wäre schon einmal ein Versuch oder ein Anfang. Danke.
Das war jetzt ziemlich viel. Danke erstmal, Stefanie. Erstmal würde jetzt noch nicht zur Diskussion übergehen. Wir lassen es erstmal einen Moment nachwirken und ich freue mich sehr auf meiner anderen Seite. Rechten Seite mag ich jetzt nicht sagen nach dem Text. Von euch aus gesehen links zu begrüßen. Frau Christine Klaper, sie ist promovierte Politikwissenschaftlerin, forscht an der Georg-August-Universität in Göttingen und beschäftigt sich schwerpunktmäßig zu den Themen LSBTTIQ-Politiken, lesbische Bewegungen, Heteronormativitätskritik und queere und feministische Theorien. Herzlich willkommen, Christine. Und ich freue mich sehr, dass du uns etwas zu dem Thema lesbische Sichtbarkeit mitgebracht hast.
Ja, hallo, auch meinerseits. Vielen Dank mal Laura fürs Organisieren des Abends. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ich da sein kann mit in Thüringen. Das ist ja eine wunderschöne Stadt, habe ich heute entdeckt. Also vielen Dank für die Einladung hierher. Ich würde gern beginnen mit einer kurzen Korrektur meiner Vorstellung, weil ich glaube, das wäre schon ein guter Diskussionspunkt. Du hast mich ja mit Frau vorgestellt und sozusagen, ich bin eine identifizierte Lesbe und für mich ist Lesbe und Frau nicht dasselbe, sondern ich identifiziere mich nicht als Frau, sondern ausschließlich und nur als Lesbe. Und das können wir dann nachher diskutieren, wie das überhaupt geht. Also da bin ich ja offen, das wird ja dann, glaube ich, auch spannend, das nochmal anzusprechen. Für mich ist es, glaube ich, auch eine große Herausforderung mit Stefanie Kuhnen, das ist ja die neue Lesben-WIP in Deutschland, am Podium zu sitzen. Und dann dachte ich, ja, was mache ich irgendwie? Ich sitze mit Stefanie Kuhnen am Podium, ich bin ja Wissenschaftlerin. Wir verbringen ja die meiste Zeit hinterm Schreibtisch, das heißt, wir sind nicht so berühmt, wir können auch nicht so witzig sein. Irgendwie, na, uns fehlt's ja sozusagen. Dann dachte ich, ja, Stefanie Kuhnen sitzt hier. Was mache ich? Ich nehme Stefanie Kuhnen als Ausgangspunkt meiner Analyse. Und da dachte ich, ich frage, was bedeutet es eigentlich, dass jetzt Stefanie Kuhnen sozusagen als Token, als T-Person in Deutschland für lesbische Sichtbarkeit steht? Ist uns das lieber, als wenn das Anne Will wäre? Genau, die Frage, ja, da höre ich schon ein Ja. Die Frage ist, warum könnte uns das lieber sein? Wer ist das Wir? Bedeutet es was, dass vielleicht Stefanie Kuhnen für lesbische Sichtbarkeit steht? Aber umgekehrt auch, was könnte es bedeuten, für lesbische Sichtbarkeit zu kämpfen? Also ist es per se gut, für lesbische Sichtbarkeit zu kämpfen? Gibt es da nicht vielleicht auch Probleme, die wir im Kampf für lesbische Sichtbarkeit beachten müssen? Und wenn ich diese Fragen stelle, dann verweist das natürlich schon auf eine Tätigkeit, was wir queeren Theoretikerinnen total gerne machen. Und Sie ahnen schon, wir problematisieren gerne. Das heißt, wir stellen gerne nochmal zusätzliche Fragen, um Dinge komplexer zu machen. Und mir wird oft vorgeworfen, Chris, du hast ja so eine irgendwie schwierige Sprache und ihr mit euren ganzen Fremdwörtern im queeren Vokabular. Und ich sage immer, naja, Realitäten sind höchst komplex. Also Heteronormativität wirkt mit kapitalistischen Verhältnissen, mit Fragen von Rassismus, Klassenungleichheit zusammen. Das heißt, wir leben in einer extrem komplexen Realität. Herrschaftsverhältnisse sind saukomplex. Das heißt, wenn wir erwarten, auf die Frage von, nennen wir es mal mangelnder Sichtbarkeit, einfache Antworten zu haben, dann glaube ich, müssen wir wahrscheinlich zur AfD gehen. Ich glaube, lesbische oder auch progressive lesbische Politik oder auch queere lesbische Politik braucht Komplexität. Und ich glaube, dass gerade auch Fragen von Sichtbarkeit sehr viele Fragen bedürfen. Also ich glaube, es reicht nicht aus, einfach zu sagen, ich bin für mehr lesbische Sichtbarkeit und damit auch anzunehmen, dass ein Mehr an Sichtbarkeit unmittelbar mit einem Mehr von Anerkennung einhergeht. Also wir haben ja in sozialen Bewegungen, in queeren Bewegungen, in lesbisch-schwulen Bewegungen, in der Frauenbewegung, auch in migrantischen Bewegungen ja oft eine Gleichsetzung. Sichtbarkeit bedeutet ein Mehr an Emanzipation, ein Mehr an Anerkennung, eine Form der sozialen Transformation. Nun würde ich aber gern genau diese Annahme problematisieren. Nehme ich mit einem Beispiel. Ich würde sagen, Lesben sind total sichtbar. Sie sind unglaublich sichtbar, wenn wir uns beispielsweise die Pornoindustrie anschauen. Da gibt's eine Hypervisibilität von Sichtbarkeit. Nun werdet ihr schon Schnappatmung kriegen und sagen, oh, das sind ja keine richtigen Lesben und überhaupt irgendwie, wie kann sie das nur sagen? Das ist ja keine richtige lesbische Repräsentation. Nun würde ich einwenden, naja, wer bestimmt denn, wer sozusagen eine echte Lesbe ist, wer, was eine richtige und gute Repräsentation ist und welche Form von Sichtbarkeit wollen wir denn? Das heißt, die Frage nach der Form, wer produziert Sichtbarkeit, welche Formen von lesbischem Begehren, lesbischer Existenz, lesbischer Subjektivität wollen wir überhaupt sichtbar gemacht haben, sind ziemlich zentral, wenn wir uns mit Sichtbarkeitspolitiken beschäftigen. Das heißt, ich würde behaupten, Sichtbarkeit, auch lesbische Sichtbarkeit, bedeutet keinesfalls ein weniger an Heteronormativität. Sondern ich würde sagen, wir müssen uns ganz klar überlegen, welche Form von Sichtbarkeit und welche Form von Sichtbarkeit geht auch mit einer sozialen Anerkennung einher. Das heißt, ich schlage eher vor, von einer anerkennenden Sichtbarkeit zu reden, also eine Sichtbarkeit, die nicht nur auf eine Sichtbarmachung abzielt, sondern tatsächlich auch gesellschaftliche Verhältnisse in den Blick nimmt. Das heißt, wenn wir über Sichtbarkeit reden, müssen wir fragen, wie sind eigentlich die Bedingungen dafür, sichtbar zu werden? Und sichtbar zu werden hat was zum Beispiel mit materiellen Verhältnissen zu tun. Wer verfügt über die materiellen Ressourcen, überhaupt sichtbar werden zu können? Wer kann eine Zeitschrift produzieren? Welche Repräsentation gibt es beispielsweise bei Fernsehstationen? Welche Filme werden produziert? Das heißt, wir müssen, wenn wir über Sichtbarkeit reden, immer auch über die Verteilung von kulturellen, von ökonomischen, von politischen Ressourcen sprechen. Von Sichtbarkeit zu reden bedeutet auch immer, sich die Frage zu stellen, okay, ist Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit, stehen die eigentlich im Gegensatz zueinander oder sind die eigentlich nicht miteinander verbunden? Das heißt, welche Unsichtbarkeiten werden mit einer bestimmten Sichtbarkeit produziert? Und ich möchte das gerne am Beispiel demonstrieren. Im Zuge von den ganzen Kämpfen für die Ehe für alle zeigte sich in der Darstellung von Lesben ein bestimmtes Bild oder ein präferiertes Bild. Zwei sich liebende, in romantischer Umarmung schwelende Frauen im weißen Brautkleid. Also es gibt viele Darstellungen, also wenn man zum Beispiel googelt, dass es so eine Idee gibt, okay, wie stelle ich jetzt Lesben dar? Ja, das sind die Lesben, die heiraten wollen, die haben ein weißes Brautkleid, dann habe ich diese schöne Hochzeitstorte und sie haben alle wallendes und schönes Haar. Und da hat sich so eine, ich bin ein bisschen zynisch, okay, aber ich will es auf den Punkt bringen. Also da gibt es sozusagen eine Tendenz, lesbische Sichtbarkeit auf eine bestimmte Form A der Beziehung zusammen zu reduzieren und Sichtbarkeit als Beziehungsverhältnis anzuzeigen. Also Lesben werden nicht mehr als Individuen sichtbar, sozusagen im Sinn von ich bin eine Lesbe, sondern sie werden sozusagen über ihren Beziehungsstatus markiert, indem ich sozusagen verheiratet bin, indem ich die andere so wahnsinnig liebe, indem ich irgendwie heiraten will. Das heißt, hier haben wir eine totale Verengung von einem Sichtbarkeitsstatus auf eine bestimmte, auch Heteronormativität bestätigende Art des Zusammenlebens. Lesben werden romantisiert, sie werden desexualisiert, sie werden sozusagen auf eine bestimmte Zweierbeziehung festgeschrieben. Mit dieser Ehekampagne sozusagen zeigt sich, dass wir uns auch fragen müssen, inwieweit nicht jede Form von lesbischer Sichtbarkeit quasi auch heterosexuelle Deutungsmuster, Ordnungen, Heteronormativität sozusagen unterläuft. Im Gegenteil, ich glaube, dass bestimmte Darstellungen des Lesbischen eigentlich sogar bestätigend wirken können. Und das ist ja nichts Neues. Also historisch ist es ja so, dass sozusagen die Erfindung, die Sichtbarmachung, die Pathologisierung, die sozusagen medizinische Katalogisierung der Lesbe, also es ist ja eine Erfindung des 19. Jahrhunderts, die Lesbe, ja eigentlich dazu diente, um die Grenzen von normativer Weiblichkeit abzustecken. Also ich erfinde diese pathologische Kategorie, das sind die falschen Frauen, die passen nicht, den nenne ich Lesbe, und weil ich sie benenne als die falschen Frauen, kann ich eigentlich erst die Norm sozusagen für richtige Weiblichkeit festsetzen. Das heißt, historisch ist eigentlich schon die Anrufung der Begriff der Lesbe verbunden mit einer Bestätigung oder Aufrechterhaltung, Sicherung von Heterosexualität. Und natürlich gab es eine Aneignung. Also es gab eine total machtvolle Aneignung des Begriffes, da zähle ich mich ja selber dazu. Aber trotzdem, gerade wenn man historische Entwicklungen im Blick behält, dann wird deutlich, dass diese Frage von Sichtbarkeit nicht außerhalb des Dominanten steht, sondern immer wieder auch dazu benutzt werden kann, um eine Norm zu bestätigen. Und die Frage, was unsichtbar bleibt, ist auch zum Beispiel eine Frage von was kann überhaupt gelesen werden als das Lesbische? Also welche Deutungsmuster, welche Lesarten haben wir überhaupt, um sozusagen lesbisches Begehren, lesbische Sexualitäten, lesbische Beziehungen sozusagen sichtbar zu machen. Und ein Beispiel auch für diese Unsichtbarkeit ist für mich immer ein Beispiel, was eine muslimische Lesbe mir damals, also wo ich echt sozusagen die Augen geöffnet habe, wo sie sagt, okay, wenn zwei Frauen mit Kopftuch Händchen halten durch die Stadt gehen, dann kommt niemand auf die Idee, mich als Lesbe zu lesen. Und ich würde sagen, das gilt für wahrscheinlich total viele hier im Raum. Und auch hier klar zu machen, dass unsere Lesarten des Lesbischen nicht nur geprägt sind sozusagen von Heteronormativität, von bestimmten Vorstellungen von Geschlecht, aber auch von rassistischen und orientalisierenden Deutungsmustern. Wir denken nicht, dass sich hinter dem Hijab zum Beispiel eine Transperson verbirgt. Wir denken nicht, dass sich hinter den zwei sozusagen Kopftuch tragenden Frauen Lesben verbergen. Das heißt, hier würde ich auch nochmal nicht nur für mehr Sichtbarkeit plädieren, sondern ich bin wahrscheinlich schon über der Zeit langsam, oder? Ja, okay, ich tendiere dazu. Okay, also ich würde nicht nur für mehr Sichtbarkeit plädieren, sondern meine Idee ist, glaube ich, dass Sichtbarkeit nicht ausreicht, sondern eigentlich müssen wir daran arbeiten, neue Regime oder neue Formen des Sehens zu entwickeln. Also was können wir sehen und was wollen wir, dass gesehen wird? Also es reicht nicht aus, wenn da zwei Lesben im weißen Brautkleid am Plakat irgendwie von den Parteien abgebildet werden, sondern die Frage ist, wie kann eine Vielfalt existieren, sondern wie können wir das, was existiert, wieder sichtbar machen? Und das ist ja letztlich ein Aushandlungsprozess. Also Abbildung und Sichtbarkeit ist ja nicht irgendwie, was vorher existiert, sondern durch das Sichtbarmachen entsteht ja erst sozusagen das Lesbische, lesbische Sichtbarkeit. Die gibt es ja vorher sozusagen nicht. Das ist ja sichtbar werden und sichtbar sein ist ja irgendwie was Fiktives. Das heißt, in dem klar zu haben, okay, wir müssen vielleicht auch an gesellschaftlichen Deutungsmustern, was können wir lesen, was können wir auch selber lesen, arbeiten. Und insofern, und das ist auch schon mein Schlusswort, denke ich, dass ich es toll finde, dass du, Stefanie, gerade für lesbische Sichtbarkeit stehst. Weil es hat ja in den letzten Jahren eine totale sozusagen Verengung von lesbischer Repräsentation gegeben auf eine bestimmte Idee von, was sind Lesben, auch eine Entsexualisierung, eine sozusagen Unsichtbarmachung von Butch-Identitäten insbesondere. Und deswegen ist sozusagen mein Schlusswort. Ich finde es super, Steffen. Danke.
Gut. Stefanie, ich habe trotzdem noch mal eine Frage. klingt jetzt ein bisschen naiv, aber vielleicht, um das auch noch ein bisschen aufzulösen, ist die Community nicht eigentlich auch nur Spiegelbild der Gesellschaft und deswegen ist es völlig normal, dass es da halt auch, wenn ich es auch nicht gut finde, aber es ist völlig normal, dass es da auch Menschen gibt, die rassistisch, homophob, transphob sind.
Natürlich, also ich meine, ich finde, Community selber ist ja auch erstmal ein fiktiver Begriff. Also das ist, wer soll das sein? Also es ist ja nicht so, dass alle eine Hundekuchen-gute Familie sind. So, also das ist ansonsten sowas wie, ist es normal, dass es dort irgendwie dass es da halt sozusagen Rassistinnen und so weiter. Ich finde das einfach nicht hinnehmbar. So, also von daher, also diese Normalisierung möchte ich gar nicht zulassen, weil ich einfach Rassismus generell nicht zulassen möchte und Sexismus und Homophobie und so weiter. Also gutes Leben für alle.
Nichts neben mir.
Ich wollte auch noch gerne was. Ich glaube, dass es drüber hinausgeht. Ich glaube, dass schon diese neue Form von Rassismus und so eine, wir glauben jetzt mal, dass alle anderen viel patriarchaler und homophober und transphober sind, die sogenannten anderen, dass das sehr zentral für eine neue Lesben- und Schwulenpolitik geworden ist. Also ich glaube nicht, dass es nur, es findet in der Community statt, sondern die Anerkennung und die Inklusion von bestimmten weißen, mehrheitsdeutschen, Lesben und Schwulen, monogam lebenden, heiraten wollenden, das ist jetzt eine Konstruktion, das ist nicht ein persönlicher Angriff, aber dass sozusagen die Externalisierung von Homophobie, dass das auch eine Grundbedingung für diese vermeintliche rhetorische Toleranz geworden ist. Also sozusagen, dass sozusagen in der Community dieser Rassismus auch Fuß fassen konnte, dass das auch ein Teil dieses Anerkennungsprozesses war. Wir sind jetzt gleich nationalistisch wie ihr und wir sind gleich rassistisch wie ihr. Das ist ja auch eine Form der Anerkennung und der Inklusion. Ich bin Teil des Staates geworden. Früher sozusagen hat mich der Staat kriminalisiert und jetzt irgendwie bin ich Teil des Staates geworden, weil ich nehme ja auch staatliche Privilegien und Rechte und ich muss dafür was tun. Ich muss eine ordentliche Bürgerin werden und eine ordentliche Bürgerin in einem Land zu sein bedeutet, rassistische und nationalistische Ideologien mitzutragen. Tatsächlich. Und glaube ich. So, ganz klar sagen.
Also ich persönlich glaube ja, dass dieser Rassismus auch schon immer da war, ja, dass er halt einfach sichtbar wird, jetzt auch durch die AfD und zutage tritt. Und natürlich möchte ich auch keine Community, wer oder was das auch immer ist, aber das kann man vielleicht mal an anderer Stelle klären, die rassistisch ist, die transphob ist, die homophob ist. Aber die Frage ist jetzt, gibt es da ein Patentrezept, wie wir in der Community das hinbekommen, dass weniger Rassismus, Homo und auch Transphobie. Ich glaube, wir sind alle ein Stück weit auch homophob und transphob, habe ich jetzt von Johannes Kram gelernt, dass wir da das zurückdrängen, zumindest ein Stück weit.
Schon mal damit angefangen, irgendwie mit von Johannes Kram gelernt. Und Johannes Kram hat das wiederum gelernt von einer Lesbe, die ihm sehr genau erklärt, eine weiße Lesbe. Die ihm gesagt hat, irgendwie, dass ich, also als weiße Lesbe sozusagen halt irgendwie in einem kulturellen Kontext irgendwie aufgewachsen bin, wo ich einfach einen rassistischen Blick habe, so, und auch dementsprechend auch Macht ausübe. Und dass ich das mit Homophobie, also in seinem Fall halt eben einfach, also er trennt es nicht sehr, also redet dann halt immer von Homophobie und in diesem Homophobiebegriff sind die Lesben ja zum Beispiel immer die anderen. So, ne? Also, und wenn es irgendwie Homosexualitätengeschichte heißt und so weiter, irgendwie Schwule haben Sex, Lesben heiraten und haben Hunde. Also, das sind so Bilder und Stereotypen, die halt eben auch sehr viel mit dem Selbstverständnis halt eben machen. Und ich glaube nicht, dass es ein Patentrezept gibt, aber es gibt ich kann immer sagen, irgendwie einfach reden hilft, Menschen in den Communities auch einfach kennenlernen. Und ich bin auch immer eine sehr große Freundin von irgendwie Graswurzel, also ein bisschen weniger irgendwie betteln gehen bei eBay und Coca-Cola und also irgendwie vor Freude weinen, wenn sie irgendwie Diversity sagen. Also ich finde, es gibt keinen Grund, dankbar zu sein. So, das ist das eine. Und ansonsten halt eben einfach sich wirklich auch mit anderen Communities außerhalb des LSBTTIQ halt eben Bündnisse eingehen, einander kennenlernen, sich verstärken und nicht unbedingt halt eben irgendwie diese Sehnsuchtsfalle Mitte irgendwie da halt irgendwie hinzurücken. Die Mitte rückt im Moment wahnsinnig weit nach rechts. Das heißt, irgendwie, wenn wir da hingehen, irgendwie in diese Mitte, dann sind wir rechts und rücken weiter nach rechts. So.
Die Frage war auf den Punkt gebracht, du hast also keine Hunde.
Ich hätte gerne. Ich hab zwei Katzen, das reicht völlig.
Gibt es weitere Ideen dazu, Wortmeldungen, irgendwas? Gut. Du, ich habe noch mal eine Frage. Ja. Du hast eben gesagt, wir können da noch mal drüber reden. Und Stefanie sagte gerade, wir müssen reden, und zwar ganz viel. Mache ich auch sehr gerne. Du hast gesagt, du identifizierst dich als Lesbe und nicht als Frau. Ich habe ganz lange gebraucht zu kapieren, dass ich als Lesbe auch eine Frau bin und das für mich auch so anzunehmen und zu leben. Und jetzt kommst du, sitzt hier und haust mir das so ein bisschen um die Ohren.
Ich bin auch eine von denen, aber ich überlasse die Erklärung lieber dir.
Und kannst du mir das nochmal erklären? Ich werde das jetzt nicht wieder umwerfen, also da wird das zu lange dauern, aber ich brauche da noch ein bisschen und vielleicht auch die ein oder andere hier.
Ich kann jetzt natürlich eine Stunde von meiner lesbisch-feministischen Lieblingstheoretikerin reden, nämlich Monique Wittig. Vielleicht kennen ein paar den Namen noch. Monique Wittig war eine französische lesbisch-feministische Theoretikerin, die sich ganz viel mit der Frage von heteronormativer Gewalt auseinandergesetzt hat, schon in den 70er und 80er Jahren. Und sie hatte damals versucht zu zeigen, dass eigentlich war sie eine Vorläuferin von heutigen Queerpolitiken, aber die meisten, die sich mit Queer beschäftigen, wissen eigentlich nicht, dass die zentralen Gedanken von lesbisch-feministischen Autorinnen gekommen ist. Die hatte nämlich damals schon die Idee, um sozusagen eigentlich systematisch und nachhaltig eine heteronormative Ordnung durchbrechen zu können, braucht es sozusagen eine Abschaffung der Kategorien Frauen und Männer, weil sie sozusagen das Produkt einer heteronormativen Ordnung sind. Und in ihrer Logik sozusagen war es wichtig sozusagen, oder war es eine Idee, auch zu sagen, die sich nicht mit dieser Ordnung identifizieren wollen, die das nicht sein wollen, die sozusagen nehmen auch Abstand von dem Frausein, weil Frausein macht nur Sinn in dieser heterosexuellen Bedeutungsökonomie, so hat sie das schön genannt. Das macht nur Sinn darin, sozusagen, wenn ich mich über einen männlichen Blick sozusagen selbst sehe, wenn ich in dieser Logik sozusagen existiere, und wenn ich dann nicht mehr existieren will, dann werde ich eine Lesbe.
Aber nochmal ganz kurz, nochmal eine Nachfrage. Das heißt sozusagen, ich akzeptiere damit ja auch dieses heteronormative Bild, weil ich mich ja von dem sozusagen dann abgrenze. Also
genau.
Aber ich will das ja nicht akzeptieren. Also ich sage ja gerade, dass das Kacke ist, diese heteronormative Welt.
Nee, das mag total sein. Für Sie sozusagen, solange wir in dieser Frauen-Männer-Logik sprechen und denken, gibt es für Sie keine Befreiung oder gab es für Sie keine Befreiung. Das heißt, es geht darum, irgendwie eine Zurückweisung von diesen binären Kategorien hin sozusagen zu was anderem. Das ist so, wenn irgendwie Marx aufruft, sozusagen eine Klasse für sich zu werden. Also das ist im Grunde, sie war Marxistin, das heißt, man ist in einer bestimmten sozialen Situation, man ist Frau sozusagen, weil man in einer bestimmten sozialen Situation ist, aber du willst ja nicht, du willst ja keine Gleichstellung mit dem Kapitalisten in einer marxischen Logik oder auch in sozusagen einer antirassistischen Logik wird niemand für eine Gleichstellung von Sklavenhalter und Sklave kämpfen. Nein, es geht um eine Abschaffung der Kategorien in der Logik, also so vergleicht sie das auch. Und insofern muss man sich auch sozusagen von dieser, also für eine Abschaffung dieser Kategorien einsetzen und das bedeutet auch eine Distanzierung sozusagen in dieser Logik. Ist das für dich klarer?
Ja, klar ist es. Ich denke da nochmal drüber nach.
Direkt im Anschluss darauf, das heißt eine Abschaffung der Kategorie Frau, aber die Neuöffnung der Kategorie Lesbe.
Ja, so in etwa. Für sie ist sozusagen das, was wir heute als queer bezeichnen, war für Monique Wittig damals der Begriff Lesbe. Das ist wirklich, das könnte man tatsächlich zeitgenössisch analog setzen. Im Sinn von einer Zerstörung dieser Binarität, von einer Zerstörung auch dieser Denklogiken in dieser Binarität. Weil sie geht davon aus, es kann da keine Gleichstellung geben, solange diese zwei Kategorien existieren.
Um so dann die Kategorie Lesben neu zu definieren.
Genau. Lesben sind keine Frauen. Das war ja eins der berühmtesten Zitate. Lesben sind keine Frauen. Und ich sage immer, sie wollen auch keine werden.
Nach dieser Aussage kam es zu Diskussionen. Leider wurde das Mikrofon dabei nicht immer verwandt. Daher überspringen wir diesen Teil und hören weiter.
Weil ich hatte auch die Ehre, für das Buch einen Beitrag zu schreiben. Habe einfach Ja gesagt. Saß dann vorm Laptop und dachte, Mist, Sprachfehler. Aber okay. Und du hast eben gesagt, also ich habe da geschrieben über meine Arbeit im ZDF-Fernsehrat, wo ich seit 2016 jetzt bin und auch die LSBTTIQ-Community vertreten darf. Du hast gesagt, Lesben werden immer nur auf eine bestimmte Art und Weise dargestellt, das heißt romantisiert und dann im weißen Kleid. Hast du das Gefühl, dass sich da was tut, dass da gerade was in Bewegung ist in den Medien? Wie stellst du dir das vor? So die Sicht, die Darstellung von lesbischen Frauen, das ist ja so, alle sagen, wir müssen da unbedingt vertreten sein. Jenny, schön, dass du da bist. Ja, und dann warte ich jetzt seit anderthalb Jahren auf Zuschriften und die passieren einfach auch nicht. Und ich fände es total cool. Mich bewegt zum Beispiel die Frage, müssen wir, wenn wir Regenbogenfamilien, das ist auch wieder so ein klischeehaftes Ding, ja, romantisiertes Ding, darstellen im Fernsehen, müssen wir mal von Regenbogenfamilien sprechen. Das sind doch Familien. Die sind nichts Besonderes, die sind nichts Abnormales, das sind Familien. Wie stellst du dir das vor? Also
ich stelle mir vor, dass anerkennende Sichtbarkeit bedeutet, nicht beweisen zu müssen, dass man in eine bestimmte Vorstellung von Normalität passt. Also ich glaube, das ist so eine Idee, dass da gibt es eine Norm und ich muss so sein, dass ich da inkludiert werde. Und ich glaube, zu sagen, oh, ich bin irgendwie in dieser monogamen Zweierbeziehung, ist eine Form von Ticket in diese Inklusion, weil dann irgendwie bin ich sozusagen ein bisschen wie die anderen, nicht ganz, aber ein bisschen. Und ich glaube, für mich bedeutet Sichtbarkeit, wegzugehen von dieser Idee, passen zu müssen und irgendwie sozusagen den Mut zum Perversen zu haben, sage ich immer gerne. Also queer, also in den 90er Jahren gab es ja noch die Diskussion, irgendwie queer mit pervers zu übersetzen, weil das ist ja eigentlich die wirkliche Übersetzung. Queer hat ja keine deutsche Entsprechung. Und da tatsächlich für die Perversität zu plädieren im Sinn von, ich glaube, dass LGBTIQ-Bewegungen extrem viel zu bieten haben für die Gesellschaft. Wir haben so viel entwickelt an alternativen Lebensformen, an alternativen Beziehungskonzepten, an Caring, also irgendwie Pflegekonzepten, zum Beispiel in HIV-AIDS-Kontexten. Also wegzugehen von dem Passen hin zu, wir haben total viel zu bieten und das wollen wir sichtbar machen. Also im Sinn von, genau, also nicht irgendwie, ich muss da im weißen Kleid sein, sondern auch, wie funktionieren zum Beispiel Community-Häuser, wie funktionieren Mehrfachbeziehungen. Nicht, dass das alle leben müssen, aber sozusagen die Bandbreite und Vielfältigkeit auch irgendwie da sein zu lassen.
Das heißt, es sollte schon noch als etwas Besonderes dargestellt werden. Und dann wäre es ja schon auch wichtig, den Begriff Regenbogenfamilien, um dann nochmal drauf zurückzukommen, weiter zu verwenden, um darzustellen, das ist ein anderes Konzept, möglicherweise mit zwei Müttern und einem Vater etc.
Nein. Also ich glaube vielleicht auch irgendwie, es ist, ist eine gemeine Frage von mir. Ich würde da ja wieder problematisieren, der Familienbegriff ist ja, dem ist ja historisch eine Ungleichheitsdimension eingeschrieben. Da gibt es nämlich einen sozusagen einen Pater Familias, der sozusagen über die anderen. Aber es wäre eine andere Diskussion, ich würde das nie Familie nennen, aber das ist meine politische Position. Ich würde sagen, als was Besonderes in manchen Zusammenhängen benennen und in anderen wieder nicht. Also eben nicht die Suche nach Generalrezepten. Ich hasse Generalrezepte, weil das wird der Komplexität von gesellschaftlicher Komplexität nicht gerecht. Also im Sinn von, ja, in manchen Kontexten ist es wichtig, die Familien, Regenbogenfamilien zu nennen, in anderen ist es vielleicht wichtig, die einfach neben allen anderen nicht explizit zu benennen oder eben auch andere Familienregenbogenkonzepte darzustellen, die nicht nur aus Zweien bestehen, sondern eben aus einer Mehrfach, zum Beispiel Mehrfachbeziehung oder anderen Formen von Kinderbetreuung.
Stefanie, du bist ja nun auch viel unterwegs in Medien sozusagen. Wie stellst du denn dir das vor? Also auch in gibt's ja auch, was weiß ich, wenn ich jetzt zum Beispiel über die FAZ nachdenke oder so, muss es da eine extra Seite geben, wo das herausgestellt wird? Eine Lesbenseite vielleicht?
Lesbenseite, eine queere Seite? Lesbenseite in der FAZ,
ja. Ja, das wäre grandios, genau. Oder? Oder muss es einfach jeden Tag irgendwo was geben, was da ganz normale Themen, die uns betreffen, die jetzt nicht explizit als Regenbogenthema herausgestellt sind, einfach vorkommen, um klarzumachen, wir wollen ja auch so eine Normalisierung des Besonderen haben?
Naja, muss ich halt sehr genau anschauen, wie werden Nachrichten gemacht. Also das ist irgendwie eine der größten Sichtbarkeitsmaschinen sind natürlich halt eben, es sind die Medien. Und das Bild grundsätzlich, das halt eben von lesbischen Frauen und Lesben halt gezeigt wird, es ist immer ein kuratiertes. Also das heißt, dem Bild, dem wir auch selbst dann gegenüberstehen, das ist halt von anderen halt eben bereits schon mal vorgewählt worden. Also wenn wir halt irgendwie einfach bestimmte Themen sehr viel sehen, dann halten wir das tatsächlich für eine Normalität. So, und ich meine, es ist noch gar nicht so lange her. Also eine meiner Lieblingsgenres ist natürlich irgendwie Film. Da gibt es ein Phänomen, das heißt der lesbische Leinwandtod. Und das heißt auch wirklich so. Also und dass halt eben bis zu einem bestimmten Zeitpunkt im Kino lesbische Figuren einfach nicht überlebt haben. So, also und dieser lesbische Leinwandtod, der war dann mal eine Zeit lang weg. Und der kommt tatsächlich jetzt wieder. Und zwar wird es in Serien, das halt eben einfach irgendwie große, also da gibt es dann halt eben in diesen Serien dann halt irgendwelche Lesbenpaare und das finden halt irgendwie alle unheimlich toll und am Schluss muss immer eine sterben. Das kommt jetzt wieder. Also und das finde ich ein sehr, sehr neues und sehr interessantes Phänomen. Und ansonsten, als Journalistin kann ich mal sagen, was zählt, ist eine gute Story, ist eine gute Geschichte. Und das, was halt sozusagen andere für gute Geschichten halten, halte ich meistens für keine, weil die irgendwie schreiben alle voneinander ab. So, und auch da irgendwie würde ich dann auch strukturell nochmal irgendwie auch mal wieder einen Schritt zurückgehen und zu sagen, wir haben auch ein sehr großes Problem mit den Medien. Die sind halt eben einfach irgendwie komplett erodiert irgendwie Ende der 90er. Und dementsprechend setzen sie mehr auf Emotionalität und Klicks und Clickbait und da funktionieren natürlich halt, um Emotionen zu produzieren, funktionieren halt eben so diese Regenbogenfamilien, also erstmal als Symbol, unheimlich gut. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass halt eben einfach, ich habe großen Respekt vor den Regenbogenfamilien. Das sind die, die wirklich halt dann eben in der Kita auftauchen und tatsächlich auch eine Sichtbarkeit halt eben nochmal produzieren, die einfach wirklich, ich mag den Begriff nicht so richtig, aber im realen Leben auch tatsächlich was verändern. So, ne? Also, und von daher ist es immer nicht so nur gut und nicht und nur schlecht oder so, ne? Das ist es halt eben einfach nicht. Und bei den Medien, ja, setz dich ein für gute Stories. Einen guten Tatort irgendwie.
Der kommt auf ARD, nicht ZDF.
Ja, siehst du mal, wie oft ich gucke.
Da haben wir noch Bedarf mit Sitzen sozusagen. Gut, ein drittes Thema, um euch auch ein bisschen Ideen noch zu geben für eure Fragen dann. Was mich tatsächlich sehr bewegt, wir sind hier in Erfurt, der Raum ist voller, als wir alle dachten, die das hier organisiert haben. Und ich bin total fasziniert, dass hier Menschen sitzen und Frauen sitzen oder Lesben sitzen, je nachdem, wie ihr euch selber definiert. Ich wollte dir jetzt die ganze Bandbreite einfach aufmachen, damit sich alle mitgenommen fühlen. Und diese Sichtbarkeit, die fehlt mir ehrlich gesagt, die fehlt mir im Stadtbild, die fehlt mir auf dem CSD. Und ich frage mich so ein bisschen, wie kriegen wir denn das hin, in so einem piefigen Thüringen? Ja, das ist Provinz, das ist nicht so wie in Berlin, wo du alle 3 Meter irgendwie sichtbare Lesben siehst. Jetzt bleibe ich mal in der Kategorie.
Wo bist du in Berlin?
Das klären wir nachher. Und,
bitte sag's mir.
Kann man dann gerne bei einem Wein machen oder einem Bier. Und ich frage mich ganz ehrlich, wie kriegen wir das hier hin? Wie kriegen wir hin so ein Bewusstsein, dass es notwendig ist, sichtbar zu sein? Das ist ja nur ein Schritt, wie du eben auch erklärt hast, aber dann auch sozusagen als Lesbe, als Frau, als Mensch, je nachdem, wie ihr euch definiert, auch anerkannt zu werden als das, was ihr seid, was wir sind. Und wie kriegen wir das hin, vielleicht auch zusammen anzupacken? Gibt es da vielleicht irgendwelche Ideen oder Prozesse, die woanders schon viel weiter sind? Ich finde das immer wahnsinnig traurig, dann, wenn ich irgendwie zur Party gehe und dann sind da irgendwie 80% Männer und ich denke mir, wo sind denn die ganzen Lesben? Sind die irgendwie zu Hause im Schrank oder sind die mit dem Hund gerade Gassi gehen? Ja, also ich weiß es ehrlich gesagt nicht so richtig. Und die Frage, die ich an euch beide jetzt erstmal stellen möchte, da ihr ja nicht aus Thüringen kommt, kennt ihr da vielleicht ein Patentrezept, was ihr uns mitgeben wollt und könnt? Ich laufe jetzt zu Hochform auf.
Ich würde, glaube ich, sagen Bündnisse. Also ich bin mir nicht sicher, inwieweit politische Mobilisierung notwendigerweise um den Begriff und das Konzept der Lesbe kreisen muss. Also, und das, da haue ich mir jetzt selber das Hackl ins Fleisch, würde ich sagen, auf Österreichisch. Ich glaube, dass tatsächlich, dass sich auch Benennungspraxen sehr verändert haben und ich muss die nicht immer gut finden, aber hier eine gewisse Offenheit zu haben und zu sagen, okay, es gibt eine breitere sozusagen Benennungspraxis, zum Beispiel FL, IT, N, A, ACE, also allerlei.
Kannst du kurz erklären, was das ist? Nur
Frauen, Lesben, Inter, Trans, Non-Binary, Asexuell, Transsexuell, Transgender, Trans, Queer, Genderqueer, also sehr viele sozusagen Identifizierungen und Identitäten und ich glaube, das sind für, und ich unterrichte ja an der Uni und ich merke so, meine Studierenden, da haben sich auch die Identitäten und Identifizierungen sehr verändert und hier auch nicht in sozusagen eine Abwehr zu gehen, sondern eher in die Frage, was verbindet uns eigentlich? Auch gerade im Sinn von Lesben- und Transbewegungen, Lesben- und Interbewegungen, eher auf die Frage von Gemeinsamkeit schauen. Und ich glaube, dass das gerade derzeit eher eine Strategie sein kann, als in eine ausschließliche Mobilisierung zur Lesbe. Also eher wieder auf Gemeinsames zu schauen, aber nicht zum Preis der Sichtbarkeit. Und das ist eine Herausforderung.
Magst du noch, oder Shuri hat sich noch gemeldet, wenn ich würde dich jetzt mal
Ich wollte auch sagen, ich bin auch keine so große Freundin von Rezepten, aber also mir fehlt es sehr, mir fehlen meine 90er Jahre, ich gebe es zu. So, es ist nicht nur das Alter, sondern was ich hiermit quasi verraten habe. Also ich bin 29 und man kann mich gut daran erinnern, dass egal in welcher Stadt ich war, irgendwie, es gab immer so ein autonomes Frauen-Lesben-Zentrum und mal war irgendwie Lesbe davor oder mal autonom oder nicht. Aber ich wusste immer, wo ich hin kann. Und ich wusste immer, wo Partys sind. Und ich wusste immer, wo ich andere treffen kann. Und andere, die sozusagen mir ähnlich sind, also nicht die unbedingt so sind wie ich, sondern ähnlich, mit denen mich viel verbindet. Oder auch nicht, aber zumindest ist man neugierig genug aufeinander. Ich denke, das ist auch im Zuge dieser Institutionalisierung halt des LSBTTIQ auch sehr verloren gegangen und viele klassische Lesbenprojekte sind auch halt eben einfach weggestrichen worden oder defunded, wie es dann heißt, also kriegen keine Förderung mehr, es gibt dann halt eben dann halt eben nur noch Förderung halt eben in dem Community-Ding und da haben wir dann tatsächlich auch eine unheilvolle Konkurrenz halt eben irgendwie zu den gut ausgestatteten schwulen Projekten, die jetzt auch keine reinen schwulen Projekte mehr sind. Und da ist es nämlich, wieso, was wollt ihr denn? Ihr seid doch alle homosexuell. Und da gucken die Lesben ziemlich häufig in die Röhre. So. Und ich bin tatsächlich ganz basal dafür, irgendwie geht wieder raus, geht auf Partys, es macht Spaß. Heute Abend haben wir eine und es ist vor allen Dingen auch noch eine Walpurgis-Demo. Demo, schön wäre es, Entschuldigung. Ja, genau. Wir machen so einen ganz spontanen Dijkmarsch, also Dijkmarsch Erfurt irgendwie zur Walpurgis. Das kann nicht mal Berlin, das würde meinen Humor treffen. Und tatsächlich halt eben einfach solche Gemeinschaften halt eben auch über Spaß herzustellen. Also weißt, wir reden sehr viel immer über Politik und wir reden irgendwie über, man muss doch jetzt was machen, man muss sich doch jetzt engagieren und irgendwie, und ich denke einfach, Spaß ist auch was unglaublich Verbindendes, ganz besonders irgendwie in Zeiten, in denen man sich halt eben einfach auch unter Druck fühlt und unsicher fühlt. Und ich glaube, viele bleiben auch auf dem Sofa hängen, ganz einfach, weil sie gar nicht wissen, was sie sonst machen sollen. Also Partys organisieren.
Super Stichwort. Danke, Stefanie. Ich bin Schuchi. Ich bin heute für den Spaß zuständig. Ich lasse die Hexen und Hexer sind auch einige Männer auch da. Ich lasse die Hexen und Hexer heute tanzen. Ich bin aber auch, viele denken immer, ich bin frei, komplett beruflich DJen, aber das mache ich nur nebenbei. Ich bin Demokratiepädagogin und arbeite ganz viel an Schulen und Jugendeinrichtungen mit Kindern und Jugendlichen. Und ich will neben dieser ganzen Öffentlichkeitsarbeit als Strategie, die ich unheimlich wichtig finde, Medienarbeit, Medienpräsenz, die gerade für junge Menschen sehr wichtig ist, also zu sehen, ist es völlig okay, dass man so ist, finde ich nochmal den Aspekt ganz wichtig des Alltagsoutings, weil du hast gerade, Stefanie, von den Regenbogenfamilien gesprochen, die im Kindergarten sind, die ihre Kinder dort abgeben. Ich finde, das ist eigentlich für mich so neben vielen Punkten. Es gibt nicht eine Lösung und ein Patentrezept, es gibt ganz viele Sachen, also Öffentlichkeitsarbeit, Präsenz in den Medien, gerade für junge Leute, aber vor allen Dingen auch diese Alltagskontakterfahrung einfach verdammt wichtig. Und ich möchte einfach auch allen Menschen, die jetzt im Raum sind, einfach auch Mut machen, weil das ist wirklich das Einzige, was heilt gegen Homo- und Transphobie, Feindlichkeit. Das sind Krankheiten. Auch Sexismus ist eine Krankheit in der Gesellschaft. Und wir können die nicht heilen, indem wir irgendwelche Rezepte sozusagen verordnen, sondern wir können diese Krankheiten nur heilen durch unmittelbaren Kontakt, unmittelbare Kontakterfahrung. Und da geht es eben nicht darum, dass wir dann sagen, hallo, ich bin übrigens eine Lesbe. Also diese ganzen Kategorisierungen, die versuche ich mittlerweile zu umgehen. Ich komme aber nicht drum rum. Ich brauche diese Kategorisierungen, um dieses Schubladendenken in der Gesellschaft aufzulösen. Ich muss sie benutzen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es viel besser funktioniert, wenn wir, die wir uns alle nicht im Rahmen der Heteronormativität bewegen wollen, wenn wir anfangen, über Gefühle zu sprechen, weil das finde ich ganz spannend. Also, und zwar Folgendes. Und zwar, wenn ich sage, also ich lebe mit einer Frau oder ich liebe eine Frau, dann spreche ich über meine Gefühle. Ich benutze aber keine Kategorisierungen. Ich schiebe mich selbst nicht in eine Schublade rein. Und dann lasse ich die Leute sozusagen damit erstmal alleine. Also müssen erstmal gucken, was macht das mit ihnen. Und dann macht das was mit ihnen, dann passiert das. Und dann lade ich Menschen ein, über ihre Gefühle zu sprechen. Das finde ich viel spannender. Es wird ganz viel über Gefühle gesprochen, aber leider negativ. Wir haben ganz viel Ängste, wir haben ganz viel Hass, wir haben Abwertungen, wir haben Projektionen in der Gesellschaft, auch in Bezug auf Menschen nicht deutscher Herkunft. Da passiert das Gleiche auch an Projektionen auf die vermeintlich Fremden. Und ich fände eine ganz gute Strategie, wenn wir sozusagen anfangen, alle, jeder Mensch, der, wo auch immer er, sie, es an ihrem Ort ist, an seinem Ort ist, dass wir dann da sagen, ja, ich spreche über mich, um dann Leute einzuladen und auch über sich zu sprechen, um von diesen Kategorisierungen wegzukommen. Das fände ich nochmal ganz wichtig. Also diese Gefühlsstrategie, die momentan nicht so in diese ja, politische Schiene reinpasst, so politische Allianzen finde ich wichtig, Bündnisse finde ich wichtig, von Bewegungen, Aktionen, Spaß, Partys machen, aber viel wichtiger finde ich einfach da, wo man ist, einfach zu sich selbst zu stehen und zu sagen, ja, ich bin so, ich fühle so und jetzt, wie fühlst du? Also dann geht man auch von so einer Selbstverständlichkeit aus und versucht nicht in etwas reinzupassen, wo die anderen schon sind.
Du darfst jetzt applaudieren. Aber du magst noch was sagen, ich würde dir trotzdem das Mikro geben, damit wir das einfach auch besser aufzeichnen können und ich mich auch gerne bewege.
Ich hasse es immer noch in Mikrofone zu reden. Ich bin zu spät gekommen, Entschuldigung, habe das Grundanliegen dieses Forums noch nicht ganz verstanden und es kommt auch ehrlich gesagt nicht so wirklich an, außer dass wir auch in Erfurt lesbisch feiern wollen, was auch immer das bedeutet, werden wir wahrscheinlich, ich will das nicht so weit ausführen. Warum kategorisieren wir immer lesbisch und das muss benannt werden? Und ich meine, es geht doch einfach ums Menschsein, um sich irgendwie in der Welt behaupten, ist auch ein blödes Wort, aber um auch als Mensch anzukommen und das zu transportieren, was man will. Und ich finde das so furchtbar in Schubladen gepackt und 90er Jahre und 29 und das ist so unpassend irgendwie. Entschuldigung.
Das ist eine gute Frage. Ich nehme die mal auf und nehme die mal mit. Okay?
Stefanie, genau, also das habe ich mich tatsächlich am Anfang auch gefragt, warum schreibst du ein Buch, wo drauf steht Lesben raus und für mehr lesbische Sichtbarkeit, bis ich es dann irgendwann gecheckt habe, aber vielleicht kannst du es nochmal ganz kurz, einfach um mir alle auch mitzunehmen, nochmal erklären, warum lesbische Sichtbarkeit einfach auch wichtig ist, so auch alltäglich gesprochen, wäre total cool.
Also ganz basal, ich finde Lesben wahnsinnig cool, ich bin wahnsinnig gerne eine Lesbe. Das muss ich sozusagen auch mal sagen, weil wir problematisieren, also dieser Begriff wird halt einfach sehr oft problematisiert und zwar so sehr, dass er für sich abgelehnt wird. Und dass wir halt eben sagen irgendwie, ich brauche das nicht mehr. Also dazu braucht man dann einfach nur nochmal irgendwie, also es gibt Diskriminierung, ich werde so oder so halt eben als, ich sag mal, deviante Personen sowieso halt eben einfach diskriminiert an verschiedenen Ebenen und von daher werde ich sozusagen auch zur Lesbe gemacht. Dagegen kann ich mich natürlich wehren, aber andererseits irgendwie gibt es auch einfach eine ganz tolle Kultur, Beziehungskultur, es gibt Begehren und lesbisch sein ist einfach wahnsinnig toll. So. Und mit diese die also wie gesagt die Main, warum brauchen wir das alles noch weil wir auch einander brauchen. Ich meine, wir können natürlich irgendwie einzeln irgendwie zu Hause vom Rechner sitzen und auf Datingportalen Shoppinglisten ausführen, irgendwie wer zu uns passen könnte, aber ich denke, das ist sozusagen nicht ich finde, das kann ich ja kein erstrebenswertes Leben, Einsamkeit.
Warte mal ganz kurz, wir haben ja noch eine Antwort neben mir und dann schauen wir mal weiter.
Also ich meine nur ganz kurz eine historische Klarstellung, Menschsein ist nicht inklusiv, das ist genauso eine politische Kategorie und hat nie alle Menschen beinhaltet. Also nur ganz zu sagen, also wenn wir von Kategorien sprechen, Menschen ist auch eine politische Kategorie, wie Lesben auch. So, historisch waren zum Beispiel schwarze Menschen nicht als Menschen anerkannt, Frauen auch nicht. Sonst müsste man nicht Frauenrechte als Menschenrechte einfordern beispielsweise. Das ist nur eine historische Klarstellung. Und grundsätzlich ist es natürlich so, irgendwie, ich bin auch total gerne lesbisch und habe auch viel Spaß dabei. Grundsätzlich ist es aber so, dass sozusagen die Benennung oder die Benennungspraxis, die die positive Besetzung des Begriffs Lesbe ja eigentlich eine Antwort ist auf eine Diskriminierung, auf eine Ausgrenzung, auf eine Form von ja, zum Teil Pathologisierung auf Formen von Gewalt, von Klitorisbeschneidung angefangen über Elektroschocks Ende des 19. Jahrhunderts bis hin zu anderen Formen von Gewalt. Das heißt, es ist ja nicht irgendwie etwas, was sich die Lesben- und Schwulenbewegungen ausgedacht haben im Sinn von, oh, wir spalten jetzt die Gesellschaft und wir machen da jetzt eine Kategorie, sondern das war sozusagen die Antwort eigentlich auf eine sozusagen gewaltvolle Behandlung von Menschen, die einer bestimmten Norm nicht entsprechen wollen oder können. Das heißt, da auch klar zu haben, dass das eigentlich eine Form der politischen, der persönlichen Mobilisierung ist, die für mehr Menschlichkeit auch einsteht und kämpft eigentlich, ich würde sagen. Genau.
Ich würde deine Frage auch noch mal ganz kurz beantworten wollen in zwei Sätzen. Vielleicht macht es das einfacher, um dann zur nächsten Frage überzugehen. Frauen werden diskriminiert in dieser Gesellschaft und eine lesbische Frau wird auch diskriminiert. Ich sage nur das Thema Adoptionsrecht zum Beispiel. Es ist immer noch nicht möglich, zusammen ein Kind zu adoptieren. Und deshalb ist es wichtig, auf diese doppelte Diskriminierung hinzuweisen. Also wir werden als Frauen diskriminiert und wir werden als Lesben nochmal diskriminiert, weil wir nämlich lesbisch sind. Und deshalb ist es wichtig, das auch sichtbar zu machen, dass wir diskriminiert werden, damit diese Diskriminierung irgendwann abgeschafft werden kann. Und das ist der Grund, warum wir heute auch hier sitzen, um darüber mal zu sprechen. Wir kommen jetzt zur nächsten Frage. Liebe Saskia.
Ja, ich hatte auch eigentlich gar keine Frage, sondern wollte auch ein Statement geben. Ihr habt mir das quasi schon vorweggenommen. Also nur zu sagen, ich bin Mensch, macht also hinter der Diskriminierung sich so oder führt mich dazu, dass ich nicht angegriffen werde oder so.
Genau, das wollte ich eigentlich nur sagen und an die Diskussion anknüpfend, ob jetzt Lesbe oder Frau, würde ich halt für mich auch immer beides sagen, weil ich auch im Alltag als Frau diskriminiert werde und sexistisch diskriminiert werde. Und das für mich deswegen auch identitätsbildend ist. Also nicht, weil ich das irgendwie so toll finde oder so. Und genauso würde ich halt sagen, ich kenne total coole Lesben und ich kenne Lesben, die finde ich total doof. So. Also deswegen würde ich auch nicht sagen, das ist jetzt alles nur total toll und schick und ich identifiziere mich so, weil ich alle Lesben toll finde oder so. Nochmal vielleicht als kleiner Kontrapunkt zu Stefanie. Sondern ich glaube, dass man auch da unterscheiden muss. So. Sondern, also jetzt nicht persönlich gegen dich. Nein, aber ich glaube, dass wir uns selber keinen Gefallen tun, wenn wir quasi das, also alle Leute oder alle Lesben in so einen Topf werfen und sagen, die sind jetzt alle cool und alle toll. Und auch da gibt es genauso Leute, mit denen ich mich mehr verbunden fühle und welche, mit denen ich mich weniger verbunden fühle.
Ich habe ganz am Anfang so einen Text gelesen von einer, mit der ich auch nicht auf die Party gehen würde. Nicht freiwillig. Also.
Okay, danke schön, ihr beiden. Gibt es weiter?
Ja. Ja, ihr sprecht immer von einer Community. Ich weiß nicht, ich erlebe irgendwie gar keine Community. Keine Ahnung. Und was ich so schwierig finde, also oder was vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung von dir da hinten geht, ist so diese Bewertung. Ne? Du hast, Stefanie, vorhin gesagt, dass beispielsweise Frauen auch gerne im weißen Kleid heiraten. Also ich behaupte mal, dass es auch lesbische Frauen gibt, die irgendwie gerne ein weißes Kleid anziehen wollen oder das auch tun. Und das ist halt so. Und wir sind halt vielfältig.
Also, ach so, ich war das nicht mit dem weißen Kleid.
Ach so, okay, dann warst du das.
Sein. Ja, das war ich. Genau, das war ich.
So, also das, ne, die gibt es auch. Also die, und wenn eben zwei im weißen Kleid heiraten wollen, okay, dann sollen sie es doch machen. Also und ich glaube, diese Gefahr ist immer so bei uns Randgruppen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, dass man irgendwie denkt, man gehört zusammen. Aber wir sind halt auch bunt und wir sind auch vielfältig und das finde ich ganz wichtig so.
Ich denke, es widerspricht sich ja nicht wirklich. Also ich meine, mit der das eine haben wir die Ehegleichstellung, die für viele einfach unheimlich viele Vorteile bringt. Und also ein Argument, bei dem irgendwie ich irgendwie, was ich auch immer sehr, sehr mit unterstützt habe mit Einführung der Ehegleichstellung, ist, dass es offensichtlich einen Zusammenhang gibt mit den Selbstmordraten bei Teenagern. Das heißt, in allen Ländern, in denen die Homo-Ehe eingeführt worden ist, sieht man halt eben, dass allmählich halt irgendwie auch diese Selbstmordraten sinken. Dazu gab es jetzt irgendwie eine ganz große umfassende Studie und das fand ich irgendwie, ich dachte, okay, das ist ein hoher Preis irgendwie, aber wenn das halt eben irgendwie das, also sozusagen, wenn die Perspektive darauf halt eben einfach ein solches Leben zu führen, dazu Jugendliche dazu bringt, halt eben sich nicht umzubringen, dann finde ich das auch ganz toll. So, und ansonsten, ja, wenn, also ich, jede sollte sozusagen so glücklich werden, wie sie das möchte, und aber das gute Leben sozusagen muss auch für alle sein. So, ne? Also, das ist halt eben einfach irgendwie, hey, ich bin nächste Woche auf einer Hochzeit, auf die ich mich wahnsinnig freue, auf eine gleichgeschlechtliche sozusagen. Meins ist es nicht. Ich freue mich für andere. So.
Wie war das jetzt mit den weißen Kleidern?
Ja, genau. Ich glaube, da gab es ein Missverständnis. Also zum einen habe ich, geht es mir nicht darum, normative Aussagen zu treffen, sondern mir die Frage zu stellen, wie kann man bestimmte Ungleichheitsverhältnisse verändern? Und ich glaube, dass sozusagen, ich finde es total wichtig und jede kann im weißen Kleid heiraten, das ist alles gut und schön, aber ich glaube sozusagen, dass das nicht nachhaltig und substanziell zu einer sozusagen Destabilisierung von Heteronormativität beiträgt. Das ist sozusagen mein Anspruch. Mir ist nicht zu sagen, oh, weißes Kleid ist schlecht, sondern zu sagen, wenn wir nur die Form von Sichtbarkeit haben, dann reproduzieren wir was. Das heißt nicht, dass die das nicht tun dürfen oder dass ich das blöd finde, sondern das ist nicht meine Frage und auch nicht meine Analyseperspektive, sondern mir geht es immer darum zu fragen, okay, wie kann ich Gesellschaft verändern? Und wo muss ich ansetzen und wo werden sozusagen bestimmte Verhältnisse reproduziert und wo sozusagen werden sie destabilisiert? Und Vielfalt ist kein Wert an sich, weil das schließt auch Alice Weidel ein. Wenn ich sage irgendwie, sind ja alle so vielfältig, dann würde ich sagen, nein, Vielfalt ist kein Wert an sich. Die Frage ist, was sozusagen, kann ich dann irgendwie rassistisch sein? Ich bin so vielfältig, wir sind so bunt hier. Also das ist schon die Frage, sozusagen brauchen wir bestimmte Maßstäbe für Vielfältigkeit, was da drinnen sein soll, um nicht andere zu verletzen. Und für mich ist sozusagen die Anerkennung der eigenen Verletzbarkeit und die von anderen und was sozusagen ist da möglich, ist für mich zentral. Also ich glaube, das mit dem Vielfältigkeit, das ist ein gefährlicher Diskurs, ein total gefährlicher Diskurs, weil da vieles plötzlich legitim wird, nämlich eben auch irgendwie Sachen von rechts beispielsweise unter dem Vielfältigkeitsding.
Ja. Gibt es noch weitere Anmerkungen von euch, Fragen irgendwie oder was euch einfach jetzt so bewegt, auch so als Gedanken, die ihr so für euch mitnimmt? Laura, kannst du nochmal bitte kurz?
Ich würde gerne nochmal fragen, wie kam es zu dem Titel?
Der Titel, Lesben raus, tatsächlich ist er eine Übersetzung von Dyke Out. Dyke Out war ein lesbisches Magazin in den USA. In den 70er Jahren, sehr einflussreich und es gab eine große Dyke-Out-Party, also zwei Veranstaltungen in Berlin und da hatte ich die Titelgeschichte geschrieben zu lesbischer Sichtbarkeit und der hieß dann halt eben einfach in der Übersetzung Lesbraus für mehr lesbische Sichtbarkeit. Also es sind 28 AutorInnen mit unterschiedlichen Perspektiven und verschiedenen Themen. Geht es natürlich nicht nur irgendwie um Alice Weidel, sondern halt eben unterschiedliche Perspektiven, auch wie ist es halt eben mit Intersektionalitäten, halt eben eine jüdische Lesbe erzählt, dass sie dass ihr jüdisch Sein wesentlich näher liegt als halt eben irgendwie ihr lesbisch Sein. Dann geht es um die um Prekarität von Geschichtsschreibung, also halt eben da und an vielen Stellen, wo es einfach eine dezidierte Benachteiligung lesbischer Frauen gibt. Also von daher, um diese Benachteiligung benennen zu können, brauchen wir auch den Begriff Lesben. Also das würde gar nicht funktionieren halt eben mit dem Begriff Mensch. Also das heißt, wie wird Geschichte schreiben, wie können auch Unrecht, geschehenes Unrecht aufgearbeitet werden? Dann gibt es einen, ich finde, sehr, sehr spannenden Text irgendwie über lesbisches Sehen. Also nicht nur das gesehen werden, weil wir reden über Sichtbarkeiten, ja halt eben auch sehr stark halt irgendwie im Kontext halt eben zum gesehen werden. Wie wollen wir gesehen werden, aber dass wir tatsächlich auch selber sehen und damit halt eben auch unsere Realität gestalten. Es geht auch um alte Lesben, es geht ums elende Pflegethema, es geht eine Sepulkralkultur, also halt eben um Friedhöfe und Friedhofskultur halt eben für lesbische Frauen, die gemeinsam trauern wollen. Und also gerne reingucken. Das ist irgendwie, ich bin nur eine Stimme von vielen in diesem Buch. So.
Aber diejenige, die das angestoßen hat, wofür ich dir übrigens auch sehr dankbar bin und jetzt genug geschleimt. Es gibt noch eine Frage.
Ja, danke. Eigentlich eher eine Bitte. Sorry, wir sind zu spät gekommen. Wir sind aus Jena und wir haben deine Lesung verpasst, Stefanie. Vielleicht kannst du zum Schluss auch noch ein Stück vorlesen. Wir mussten noch einen Rettungswagen rufen in Erfurt. Wir mussten die Location suchen und finden und deshalb sind wir wirklich zu spät gekommen und die Lesung war schon vorbei. Also vielleicht, du hast ja gerade so groß angekündigt, was da alles drin ist, vielleicht kannst du noch ein Stück vorlesen.
Ich habe eine ganz coole Idee. Also die Idee ist einfach, Stefanie mal zu euch einzuladen, dann habt ihr sozusagen, dann könnt ihr da alles thematisch auch nochmal reinpacken, was ihr wollt und habt sie ganz für euch. Von Anfang bis Ende sozusagen, also nicht zu deinem Ende.
Aber. Wir beiden sind aber zum Beispiel auch zusammen im Doppelpack in Dresden. Dann,
genau, im ne? Juni.
Im Juni,
ja,
genau.
Ja, also. Wird sicherlich auch ganz lustig. Genau. Ich bin gespannt. Rüdiger hat noch eine Frage.
Ja, es ist eine Frage. Vorhin klang so ein riesen anspruchsvolles Programm auf und das finde ich so wichtig, aber ich denke die ganze Zeit, wie das geht. Also an der eigenen Sichtbarkeit arbeiten, das ist das eine. Und da kann man dann mit dem raus und wer da alles raus muss in den öffentlichen Raum. Aber wie können wir es schaffen, die nicht nur selber die Sehweisen zu verändern, sondern mit der eigenen Sichtbarkeit auch das mitzutransportieren? Denn das ist ja eine hochanspruchsvolle Sache, also sozusagen in den öffentlichen Raum so hineinzukommen, dass man die so Standard-Sehweisen von denen wir begegnen, mit in sozusagen den Spiegel vorhält, die in Frage stellt und da auch etwas bewegt. Das fände ich fantastisch und das wäre eben eine ganz fantastische Sache, da ein Stück weiterzukommen und da brauchen wir auch die Bündnisse, denn das war interessant für alle, die unter Diskriminierung leiden und dann mit ihrer eigenen Sichtbarkeit dann und ihrem eigenen Kampf gegen diese Diskriminierung dann eben ganz wichtigen Beitrag sozusagen doch wieder für mehr Menschlichkeit und Mitmenschlichkeit und unter Höhlen dieser ganzen Kategorisierung leisten.
Es ist, glaube ich, ein total schwieriges Programm. Also das sehe ich auch, aber das war mein Eingangsplädoyer, auch den Mut zur Komplexität zu haben. Also das würde ich schon sagen. Und ich glaube, es gibt ja die Expertise in unseren Bewegungszusammenhängen. Also ich komme aus einer starken lesbischen, queeren Bewegungstradition in Wien und wir haben da irgendwie immer versucht, genau diese diese Komplexität irgendwie in einer Repräsentation mitzudenken. Also wir haben es versucht und ich glaube, es kann gelingen und ich finde, es gibt ja auch viele lesbische, queere, LGBTIQ-Personen, die über die Kompetenz verfügen. Also ich finde nicht, dass wir das neu erfinden müssen, sondern ich finde, dass es das tatsächlich gibt. Ich glaube, wir müssen auch wieder zu diesen Szenen und Communities zurückkommen und nicht so stark in diesen Normalisierungsdiskurs drinnen sein. Also das sehe ich, dass ich mir denke, es gibt die Kompetenz. Also ich meine, die ganzen auch irgendwie Künstlerinnen irgendwie aus einer queeren Community von Monika Troitt angefangen bis Stella Grace Volcano, also ganz viele von denen, die auch andere Sichtbarkeiten tatsächlich produziert haben, die wieder aufzunehmen. Also so, und ich finde schon, dass da auch die 90er Jahre, ich war ja auch noch in den 90er Jahren aktiv, das glauben jetzt wahrscheinlich viele nicht. Also da, finde ich, passierte ja auch irgendwie ganz viel an diesen eher subversiveren Sichtbarkeiten, würde ich sagen. Also für mich ist das so ein bisschen auch das Jahrzehnt der subversiven Sichtbarkeiten. Aber es ist anstrengend, es ist viel anstrengender, um diese Anstrengung irgendwie, glaube ich, zu wollen.
Stichpunkt Anstrengung. Das war jetzt echt verdammt viel und ich hab gerade echt Bock, du hast es eben kurz angesprochen. Ich habe gerade echt Bock, mit euch eine Verabredung zu treffen, mit euch allen. Und wenn jetzt jeder noch zwei Leute mitbringt, wäre es fantastisch, dass wir einfach anlässlich des CSD in Erfurt im August am Vorabend einen Deichmarsch in Erfurt machen und einfach mal ein Zeichen setzen. Aber da müsst ihr auch alle kommen, weil ich habe keinen Bock, dass wir da irgendwie dann zu fünft dastehen.
Ich komm auch.
Du kommst auch? Okay. Dann würde ich sagen, haben wir ein Date. Das ist das letzte Augustwochenende und dieses Jahr. Und wenn wir dann am Freitagabend, wir können das auch spontan machen, dann habe ich das heute auch noch nicht gesagt, damit es auch spontan bleibt. Sozusagen, wir werden das sozusagen krass wurzelartig verteilen überall und dass sich das rumspricht. Und dann sehen wir uns da wieder, auf jeden Fall. Und haben eine Menge Spaß.